Miriam hat am Anfang schon ein paar Fragen zum Verliebtsein gestellt und da möchte ich anknüpfen. Keine Angst, ihr müsst euch nicht wieder outen, ob oder ob nicht. Aber ich denke, die allermeisten, so wie ich es gerade so ein bisschen aus dem Augenwinkel sehen konnten, die allermeisten kannten oder kennen vielleicht dieses Gefühl. Und ich weiß noch, als es bei uns so war, dass ich diesen Moment oder ja eigentlich immer nach jeder Begegnung, dass ich mich danach gesehnt habe, dass ich kaum abwarten konnte, bis es wieder soweit ist, dass Ina und ich uns treffen konnten und man möchte sich besser kennenlernen, man hat sich so viel zu erzählen, man möchte einfach sehr gerne die Zeit miteinander verbringen und jeder Tag, an dem man sich nicht treffen konnte, war ein verschwendeter Tag, der eigentlich zu nichts nütze war. Denn in einem drin gab es diesen inneren Drang oder Sehnsucht, kann man es auch nennen, so viel Zeit wie möglich mit dem anderen zu verbringen. Und da wurde man dann auch ganz flexibel und kreativ, wie so eine neue Begegnung aussehen kann. Da spielte plötzlich Zeitmangel und Eingespanntsein in verschiedene Dinge gar keine Rolle, weil das die einzige Priorität war, eine neue Begegnungsmöglichkeit zu schaffen. Und wenn dann spät abends oder wann auch immer dieser Moment kam, wo man sich verabschieden musste, war das immer ein ganz, ganz schrecklicher Augenblick. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich in diesen Momenten immer dachte, wenn wir dann endlich mal verheiratet sind, dann hat das mit dem Verabschieden endlich ein Ende gefunden. Und als wir dann verheiratet waren, habe ich gemerkt, ja, das mit dem Verabschieden hat sich Gott sei Dank erledigt. Natürlich musste man arbeiten gehen und sowas, aber man hat sich trotzdem jeden Tag ausgiebig sehen können. Und das Zweite, was ich gemerkt habe, ist, das Kennenlernen ist aber noch lange nicht abgeschlossen. Das fing dann erst so richtig an im ersten Jahr und darüber hinaus und erstreckt sich noch bis heute. 14 Jahre sind wir jetzt verheiratet und es ist immer noch etwas da, was wir aneinander gegenseitig neu entdecken können. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum reiten wir heute so auf dem Verliebtsein oder auf der Ehe herum? Die Marriage Week, die ist doch immer erst im Februar. Ist denn jetzt schon Februar? Nein, natürlich nicht, auch wenn es langsam kälter wird. Es geht heute in dem Gottesdienst aber um diese Sehnsucht, um diesen inneren Drang nach der Beziehung. Und ich glaube, dass dieser innere Drang, diese Sehnsucht oder wie auch immer wir das beschreiben können, dieses Suchen nach der Zeit miteinander, eine liebevolle, wertvolle, echte Beziehung ausmacht. Das sind Kernelemente einer gesunden Beziehung. Und genau so eine Beziehung, das wird euch jetzt nicht überraschen, möchte Gott auch zu uns haben. So eine echte Beziehung möchte Gott zu uns haben. Eine Beziehung, die von Zuneigung geprägt ist. Eine Beziehung, wo man immer wieder nach Begegnungsmöglichkeiten sucht und da ganz kreativ wird und keine Hürde irgendwie zu groß ist. Und jeder Tag, an dem man sich nicht getroffen hat, ein verschwendeter Tag ist. Das klingt jetzt fast zu romantisch, um wahr zu sein, oder? Kann man so eine Beziehung zu Gott haben, zu Jesus? Würde es dich überraschen, wenn es Menschen gibt, die so eine Beziehung zu Jesus pflegen? Ich kann dir sagen, im Laufe meines Lebens habe ich schon ein paar Menschen kennengelernt, die so eine Beziehung mit Jesus haben. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, werden wir gleich merken, dass es diese Menschen eigentlich schon immer gab. Es sind nicht viele, das ist heute wahrscheinlich auch nicht anders, aber es gibt sie immer wieder. Und wir sehen zum Beispiel, dass einige von diesen Leuten die Psalmen geschrieben haben. Ich habe ein erstes Beispiel mitgebracht aus Psalm 42. Und da heißt es, wie der Hirsch, richtig, sorry, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen. Der Autor dieses Psalms drückt seine Sehnsucht danach aus, Gott endlich wiederzusehen. Wie ein verliebtes Paar, das sich vielleicht ein paar Stunden nicht mehr gesehen hat, aber dann dieses Verlangen wieder da ist. Und weil er dieses Gefühl gar nicht in angemessene Worte kleiden kann, gebraucht er diese bildhafte Sprache. Einmal das mit dem Hirsch, dann das mit dem Durst, weil wir als Menschen das ganz genau nachvollziehen und kennen. So sehnt er sich nach der nächsten Begegnung mit seinem Gott, wie ein Tier, das ewig nichts mehr getrunken hat und dieser Durst unerträglich wird. Ein weiteres Beispiel, diesmal aus dem Neuen Testament, für so eine intime Beziehung finden wir bei Paulus. Das wundert jetzt den einen oder anderen vielleicht, weil Paulus ja eher dieser nüchterne, argumentative Typ ist und immer sehr sachlich an die Themen herangeht. Aber im Philipperbrief sehen wir, wie an manchen Stellen so seine emotionale Ader durchscheint. Und da möchte ich mal ein paar Zeilen mit euch lesen aus Philipper 3, die Verse 9 und 10. Da heißt es von Paulus: Es ist mein tiefster Wunsch mit ihm, es geht hier um Jesus natürlich, es ist mein tiefster Wunsch mit ihm verbunden zu sein. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der er ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Die ersten zwei Sätze bringen das, finde ich, sehr, sehr treffend auf den Punkt. Es ist mein tiefster Wunsch. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Und das sagt Paulus, nicht irgendwer. Auch Paulus gerät also ins Schwärmen, wenn er von seinem Wunsch nach der Begegnung und der Beziehung zu Jesus zu sprechen kommt. Und ich möchte mit dieser ganzen Predigt eigentlich nur eine einzige Frage in uns aufwerfen. Wie stark ist deine Sehnsucht danach, Jesus besser kennenzulernen? Wie stark ist dein Verlangen, dein Wunsch danach, Jesus immer besser kennenzulernen? Eins steht fest, dass Jesus von seiner Seite aus einen riesigen Wunsch danach hegt. Wir sehen zum Beispiel, als er das letzte Mal das Passafest mit seinen Jüngern feiert, was sagt er da zu ihnen? Er sagt zu ihnen: Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passafest mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Er hat sich nicht nur gesehnt, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passafest mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Und genau diese Sehnsucht hat er auch heute noch danach, mit uns Gemeinschaft zu haben, mit dir, mit mir, mit uns als Gemeinde im Gottesdienst und darüber hinaus. Es ist tief in Jesus drin, dieser Wunsch danach, Zeit mit uns zu verbringen, dir zu begegnen. Ein anderes Beispiel dafür ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das viele von uns sicherlich auch kennen. Als der totgeglaubte Sohn dann endlich zu Hause erscheint, läuft der Vater ihm zu mit ausgebreiteten Armen und umarmt seinen stinkenden, lumpigen Sohn. Mit diesen offenen Armen steht Jesus auch für uns bereit und wartet nur darauf, dass wir in seine Arme hineinspringen, wie ein Kind in die Arme seiner Eltern. Wie stark ist deine Sehnsucht danach, Jesus besser kennenzulernen? Wie groß ist der Wunsch? Ist der Durst noch da, wenn du merkst, Mensch, jetzt ist mal etwas Zeit vergangen und ich habe gar nicht an Jesus gedacht. Ich hatte keine Zeit dafür, gerade irgendwie Bibel zu lesen, zu beten, einen Spaziergang mit ihm zu machen, wie auch immer deine Art der Beziehungspflege aussieht. Merkst du dann, dass dieser innere Drang größer wird, dass es endlich wieder so weit sein muss, wie es bei Verliebten der Fall ist? Ich möchte einen anderen Gedanken anschneiden und die Frage stellen, welcher ist eigentlich der bekannteste Vers in der Bibel? Überlegt euch mal ganz kurz, was ihr sagen würdet. Welchen Vers kennen die meisten Menschen, die einen Vers auswendig kennen, auswendig? Was würdet ihr sagen? Johannes 3, Vers 16. Wer hat auch daran gedacht? Sehr viele. Ich gehe auch davon aus, dass das der Vers ist, den die meisten auswendig kennen. Und ich habe ihn einmal mitgebracht für alle, die ihn nicht auswendig kennen. In einer anderen Übersetzung, dort heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und dieser Vers ist wunderbar, ist toll. Da steckt das ganze Evangelium komprimiert drin. Da sehen wir was von Gottes Liebe. Da sehen wir, dass Jesus für uns gestorben ist. Da sehen wir, dass der Glaube die Voraussetzung ist, um das ewige Leben zu haben. Und dass das ewige Leben die Folge ist von unserem Glauben. Ich möchte diesen bekannten Vers aber mal hinterfragen. Zumindest eine weit verbreitete Interpretation davon möchte ich hinterfragen. Denn wenn man den Vers liest, kann man ganz schnell zu der Überzeugung kommen, ich habe das ewige Leben, wenn ich an Jesus glaube. Und das ewige Leben wird dann so etwas wie ein Schlüsselanhänger, den man einfach so immer bei sich in der Tasche dabei hat. Und wenn es einem nicht so gut geht oder wenn man mal was verzapft hat, dann fährt die Hand so in die Tasche. Ah ja, ist da. Ich habe das ewige Leben. Und wenn ich dann einmal Gott und dieses ewige Leben bekommen habe, das ewige Leben gefunden habe, dann bin ich am Ende meiner Suche angekommen. Und viele Christen leben mit dieser Haltung. Und ihr Beziehungsalltag zu Jesus sieht dann auch dementsprechend aus. Angekommen, fertig, abgeschlossen wären so einige Schlagworte, die man dafür finden könnte. Dann kommt aber jemand daher und holt so etwas wie unser Jahresmotto heraus. Jesus first. Leben und weitergeben. Und wir denken dann, ist doch alter Kaffee. Das haben wir schon im Kindergottesdienst rauf und runter buchstabiert. Es ist doch klar, dass Jesus Christus bei uns Christen an erster Stelle steht. Wir heißen ja darum auch genau Christen. Außerdem spende ich doch vielleicht 10%, komme fast jeden Sonntag in den Gottesdienst und manchmal lese ich sogar den Vers des Tages. 98% der Menschen um mich herum machen das nicht. Ich schon. Und in dem bekanntesten Vers heißt es doch, ich muss nur glauben und habe dann das ewige Leben. Das ist eine weit verbreitete Interpretation und weil ich sie ja anzweifeln möchte, blättern wir jetzt mal ein paar Seiten weiter im Johannesevangelium. Es ist also das gleiche Evangelium, aber im 17. Kapitel sehen wir, dass Jesus eine etwas andere Aussage über das ewige Leben macht. Hier können wir das Gebet nachlesen, das Jesus quasi in seinem letzten ruhigen Moment mit und vor seinen Jüngern betet. Das heißt auch das hohe priesterliche Gebet. Eins der wenigen Momente, wo wir wirklich sehen können, was Jesus betet. Wir wissen oft nur, dass er gebetet hat. Er zieht sich zurück, um zu beten. Er betet mit seinen Jüngern. Aber es gibt nur ein paar Gelegenheiten, wo wir sehen können, was Jesus betet. Und das 17. Kapitel im Johannesevangelium ist ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel dafür. Darum schauen wir uns mal die ersten zwei Verse an. Dort heißt es, Vater, die Zeit ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen auf der ganzen Welt gegeben. Er schenkt allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Wir bekommen hier einen kleinen Eindruck davon, wie diese Wechselbeziehung zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn aussieht. Durch den bevorstehenden Tod von Jesus, seine Auferstehung und die Himmelfahrt, wird der Plan erfüllt, den der dreieinige Gott schon vor Gründung der Welt geschlossen hat. Und durch diesen Rettungsplan, so sagt es Jesus hier, kann er denjenigen das ewige Leben schenken, die an ihn glauben, die ihm sein Vater gegeben hat. Und man könnte jetzt sagen, soweit bestätigen diese zwei Verse ja genau das, was wir vorher gesagt haben. Das ist richtig. Darum lesen wir jetzt mal einen Vers weiter. In Johannes 17, Vers 3 heißt es, und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast. Das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Jesus verbindet hier also das ewige Leben auf der einen Seite mit dem Erkennen auf der anderen Seite. Und dieses Erkennen ist ein Beziehungsbegriff, den wir ganz, ganz häufig in der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament lesen. Aber dieses Erkennen passiert nicht von einem Moment auf den anderen oder ist irgendwann abgeschlossen, weil es eben ein Beziehungsbegriff ist. Daher wird in dieser Übersetzung, finde ich, auch ganz treffend von dem Weg zum ewigen Leben gesprochen. Wir sind auf dem Weg, wir sind unterwegs hin zum ewigen Leben und wir kommen vorwärts auf diesem Weg, indem wir immer mehr und immer wieder erkennen, wer Jesus ist und wer Gott ist. Das sind die Schritte quasi, die wir gehen müssen, um auf diesem Weg vorwärts zu kommen. Und der Evangelist Johannes hätte hier an dieser Stelle im Griechischen auch andere Worte verwenden können, um das zum Ausdruck zu bringen. Aber so wie er es hier schreibt, wird ganz deutlich, dass er betont, dass es sich nicht um einen Moment handelt, sondern dass es sich um einen andauernden und einen sich vertiefenden Prozess handelt, der nicht abgeschlossen ist, sondern auf dem wir immer weiter gehen können. Dieses Erkennen, dieses Kennenlernen ist ein Prozess, der andauert. Und damit sind wir wieder bei der Liebesbeziehung, über die wir am Anfang schon etwas gesprochen haben. Hier passiert über die ganzen Jahre hinweg immer wieder neu und immer weiter dieses Kennenlernen. Man ist nicht irgendwann fertig, seinen Partner kennengelernt zu haben. So, jetzt weiß ich, wie er ist und weiß darum auch, wie er in den nächsten Jahren immer reagieren wird und was er tun wird. Nein, das funktioniert nicht. Wir verändern uns, der andere verändert sich und dieses Kennenlernen von zwei Menschen läuft durch die ganze Beziehung hindurch. Und genauso meint es Jesus auch an dieser Stelle. Indem wir Gott den Vater und indem wir Gott den Sohn immer besser kennenlernen, sind wir auf dem Weg zum ewigen Leben unterwegs. Das sind die Schritte, die wir gehen. Und darum sind wir wieder bei der Frage, die ich gestellt habe. Wie groß ist dein Wunsch danach, Jesus besser kennenzulernen? Wie groß ist dein Wunsch danach? Spürst du noch einen inneren Durst, wenn die letzte Begegnung mit Jesus schon etwas länger her ist? Der Gedanke, Jesus einmal gefunden zu haben und dann am Ende der Suche angekommen zu sein, ist ein Trugschluss, der leider weit verbreitet ist. Aber, und das hatten wir gerade gelesen bei Paulus, wenn selbst er sagt, dass es sein größter Wunsch ist, Jesus immer besser kennenzulernen, dann wissen wir, dass bei uns da auch noch einiges geht. Denn Paulus hat außergewöhnliche Wunder mit Jesus erlebt. Und er kannte das Alte Testament so gut wie auswendig. Und trotzdem sagt er, dass er Jesus immer besser kennenlernen möchte, dass er seine Kraft neu erleben will und dass er an seinem Leiden teilhaben möchte, um immer ähnlicher zu werden, immer mehr so zu sein wie Jesus selbst. Passend zu diesen Gedanken habe ich im Urlaub ein Zitat gelesen, das ich euch mitgebracht habe von Aidan Wilson Tozer. Er schreibt, Gott gefunden zu haben und ihm trotzdem noch zu suchen, ist ein Paradoxon der Liebe der menschlichen Seele. Wir sprechen ja oft vom Suchen und Finden. Und das beinhaltet den Gedanken, dass danach Schluss ist. Bei der Beziehung zu Menschen, aber erst recht in der Beziehung zu Jesus, müsste man das eigentlich umdrehen. Es geht ums Finden und ums Suchen. Ums Finden und Weitersuchen. Jesus immer weitersuchen, ihn besser kennenzulernen. Suchen und Finden ist bei Jesus andersherum. Wir finden ihn und dann geht das Suchen, das Fragen, das Treffen erst richtig los. Und ich behaupte mal, um zurückzukommen auf unser Jahresmotto als Gemeinde, dass Jesus first in deinem und in meinem Leben daran sichtbar wird, wie intensiv unsere Suche nach Jesus noch ist. Jesus first wird daran sichtbar, wie sehr du dich noch danach sehnst, Jesus zu treffen, ihn besser kennenzulernen, Zeit mit ihm zu verbringen. Natürlich können wir sagen, Jesus steht bei mir an erster Stelle, er steht bei uns als Christen an erster Stelle. Das stimmt. Wenn uns aber die Sehnsucht nach der Begegnung mit ihm nicht mehr antreibt, dann ist das nicht mehr als eine Behauptung. Und ich sage nichts Neues, wenn ich zugebe, und das könnt ihr sicherlich auch bestätigen, dass es immer wieder Zeiten oder Momente im Leben gibt, wo diese Sehnsucht nach Jesus, dieser Wunsch danach, Zeit mit ihm zu verbringen, nicht an erster Stelle steht. Wir sind Menschen und ich sag mal, das ist ganz normal. Vielleicht steckst du jetzt gerade in so einem Tal drin, wo du das Gefühl hast, Gott ist unendlich weit weg. Darum macht das Suchen auch gar keinen Sinn. Vielleicht ist deine Beziehung zu Jesus aber auch einfach nur noch von Routine geprägt. Bibel lesen, beten, Gottesdienstbesuch, fertig. Leidenschaft, Durst oder Sehnsucht, das spielt alles gar keine Rolle mehr. Wenn wir das ändern wollen, und das ist die Frage, die ich euch mitgeben möchte, wenn wir das ändern wollen, ist es zunächst wichtig, dass wir diese Tatsache einfach anerkennen und festhalten. Wir können einfach zu Jesus sagen, ja, mich zieht gerade nichts zu dir hin. Unser Partner würde sowas vielleicht nicht aushalten, aber Jesus hält sowas aus. Wir dürfen ihm sagen, Jesus, mich zieht gerade nichts zu dir hin. Und wenn ich zum Beispiel sonntags nicht in den Gottesdienst gehen würde, wäre die ganze Woche Funkstille zwischen uns. Wenn das die Tatsache ist, dann darfst du Jesus das einfach sagen. Geh im Gebet zu ihm und sprich es aus. Aber bleib dann nicht dabei stehen, wenn du es ändern möchtest. Wir dürfen ihm sagen, dass er uns ganz neu diese Sehnsucht, diesen inneren Drang in unser Herz hineinlegen darf. Dass er diese erste Liebe, wie es im Johannesbrief heißt, dass er sie neu in uns entfachen soll. Dass er sie uns neu schenken soll, dieses Verliebtsein. Ein Gefühl, das wir vielleicht schon seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben, kann er aber in uns neu hervorbringen. Im Neuen Testament werden wir Christen ja als Tempel Gottes bezeichnet. Ihr seid der Tempel Gottes, schreibt Paulus an mehreren Stellen. Und der Tempel eines Gottes ist sein Zuhause. Er wohnt dort. Wir können also sagen, dass Jesus in uns wohnt. Wir sind sein Zuhause, Gott in uns, weil wir sein Tempel sind. Und wenn wir ihn jetzt darum bitten, dass er diesen Wunsch in unser Herz neu hineinlegt, dann kann er das von innen heraus tun. Etwas, was wir in keiner anderen Religion, an keinem anderen Glauben finden, weil Gott in uns drin wohnt, durch seinen Geist. Und darum kann er auch von innen heraus Veränderung schaffen. Er kann unsere Gedanken verändern, er kann unsere Gefühle verändern, er kann unsere Wünsche verändern, weil er in uns drin lebt, weil er Teil von uns ist. Und er tut nichts lieber, als dieses Gebet zu erhören. Wenn wir ihn darum bitten, dass er diesen Wunsch in uns neu groß macht, dieses Feuer in uns entfacht, dann wird er das tun. Wir müssen es aber ernst meinen. Wenn wir ihn darum bitten, aber eigentlich unser Leben gerne so weiterleben wollen wie bisher, dann wird er nichts tun. Er sieht unser Herz und weiß, was wir denken. Tozer, den ich eben schon zitiert habe, hat ein Gebet formuliert, das genau diese Gedanken aufgreift. Und ich möchte es euch gleich einmal vorlesen. Und wir werden danach etwas Musik hören. Und ihr habt dann die Gelegenheit dazu, dieses Gebet, wenn ihr möchtet, zu eurem Gebet zu machen. Wenn ihr lieber mit eigenen Worten beten möchtet, dann ist das natürlich total in Ordnung. Aber nutzt diese Zeit des Gebets, um mit Jesus über euren Beziehungsstatus ins Gespräch zu kommen. Sag ihm das, was dich da gerade bewegt, sei es ein Bekennen oder ein Äußern unseres Wunsches, das können wir ihm jetzt alles sagen. Und ich bitte euch dazu aufzustehen und ich lese zunächst das Gebet vor und dann setzt Emanuel am Klavier ein und ihr habt Zeit für euch und Jesus. Gott, ich habe deine Güte geschmeckt. Sie hat meinen Durst gestillt und mich gleichzeitig noch durstiger gemacht. Ich weiß, dass ich deine Gnade brauche und ich schäme mich und bekenne, dass ich mich nicht mehr nach dir sehne. Allmächtiger Gott, ich möchte mehr Verlangen nach dir verspüren. Ich sehne mich danach, mit einem Verlangen nach dir erfüllt zu werden. Ich dürste danach, noch mehr Durst nach dir zu haben. Ich bitte dich, lass mich deine Herrlichkeit sehen, damit ich dich wirklich erkenne. Fange in mir ein neues Werk der Liebe an. Sprich du zu meiner Seele, erhebe dich und folge mir nach und hilf mir dann, mich zu erheben und dir nachzufolgen aus diesem Tal, in dem ich schon lange wandle. Amen.